Mit der neuen Themenwelt Star erweitert Disney Plus sein Angebot auf einen Schlag um 336 Serien und Filme. Wir nehmen es für euch unter die Lupe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem WePilot-Podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen bzw. auf eurer Couch in eurem Fernseher zu streamen gibt. Und heute reden wir über ein riesiges neues Film- und Serienangebot bei Disney Plus, und zwar Star bei Disney Plus. Eine teils nicht jugendfreie neue Themenwelt. Wir gucken, was es damit auf sich hat. Wurde der Preis erhöht? Und welche Highlights aus diesem riesigen Angebot solltet ihr unbedingt als erstes streamen? Ein kleiner Hinweis noch für alle Fans von Streamgestöber und die, die es werden wollen. Ihr könnt natürlich unseren Podcast auch abonnieren bei Spotify und dutzenden anderen Podcast-Apps, eigentlich so gut wie bei allen Podcast-Apps. Guckt da mal nach und vergesst nicht, die Benachrichtigung für neue Folgen zu aktivieren. Gemeinsam mit meiner tollen Kollegin Esther Stroh gucke ich mir das heute ganz genau an. Hallo Esther.
Hallo, Grüße vom Straw-Star zum Star erforschen.
Und ich muss mich auch gleich entschuldigen, meine Nachbarn haben nämlich beschlossen, pünktlich zur Podcast-Aufnahme zu bohren beginnen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Nachbarn über mir sind, neben mir oder da drüben. Ich habe vorhin im Treppenhaus geguckt und da habe ich nichts gehört. Es ist alles sehr mysteriös. Ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür und hoffe, dass es nicht zu schlimm ausfällt. Esther, erzähl mal, wie ist denn dein Verhältnis generell zu Disney?
Eigentlich ganz positiv. Also ich habe als Kind alle möglichen Zeichentrickfilme geguckt und mir auch sonst jetzt im immer erwachseneren Alter die Sachen gerne angeschaut. Ich mag da diese Märchenwelt, die aufgemacht wird und dass man es auch mit der Familie zusammen gucken kann, wenn mal ein paar Jüngere dabei sind und so. Also habe ich da eigentlich ein recht positives Verhältnis, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass ich alle Filme gut finde, die da so hervorgebracht wurden. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Disney. Also ich bin zwar sehr viel mit Disney aufgewachsen. Mein erster Kinofilm war König der Löwen, wie meine bei so vielen anderen. Ja, stimmt, darüber hatten wir schon mal geredet. Ich finde teilweise die ausgeprägte konservative Ader von Disney schwierig. Aber sie haben auch viele, viele, viele großartige Serien und vor allem Filme hervorgebracht, die ich über alles liebe und auch nicht missen möchte. Und bei Disney Plus war ich am Anfang skeptisch, weil sie als einziges Original, das mich interessiert hat oder das es gab generell, Mandalorian hatten. Und ansonsten nicht so viel Angebot, wo ich total drauf angesprungen bin. Jetzt sieht das natürlich ganz anders aus mit Disney Plus und Star. Esther, an diesem Tage heute, am 23. Februar, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist Star in Deutschland gelauncht. Hattest du schon Zeit, reinzugucken?
Ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert, genau. Ich habe mich heute Morgen gleich eingeloggt und dann kam da die große Animation in meinem Browser, wo erst alle, was waren es, 5 Themenfelder oder 5, ja, die bisher da waren, aufgepoppt sind und dann eine große Animation kam, wo dann Star dann noch daneben erschien. Und dann kam als nächstes gleich, dass ich bestätigen sollte, dass ich 18 bin, um zu zeigen, dass ich auch Zugang haben darf zu dieser neuen Sektion. Und ja, seitdem habe ich mich da mal durchgescrollt und festgestellt, oh, jetzt muss ich mich am Abend mal hinsetzen und alle Leute Sachen auf meine Merkliste setzen, damit ich da nichts vergesse, was ich schon immer mal gucken wollte.
Ja, es ist schon wirklich erschlagend, wenn man sich das anguckt. 336 sind es, glaube ich, derzeit. Nageln uns nicht drauf fest, es kommen vielleicht noch welche dazu, beziehungsweise im Laufe der Zeit kommen noch welche dazu. Wir haben händisch nachgezählt, Serien und Filme, die jetzt neu sind bei Disney Plus. Und diese Folge ist quasi ein Sequel zu unserer Folge 24, die wir vor ungefähr einem Jahr aufgenommen haben. Und zwar am, ich glaube, 23. März 2020, als Disney Plus in Deutschland gestartet ist. Es war, Fun Fact übrigens, unsere erste Folge, die wir damals im Homeoffice aufgenommen haben.
Oh nein, tatsächlich.
Ja, und übrigens, zweiter Fun Fact, die erste Podcast-Folge bei Streamgestöber hier mit Hendrik. Der hat noch nie eine Folge in unserem Podcast-Studio aufgenommen.
Oh, der Arme.
Ja, da haben wir so ein tolles Podcast-Studio im Büro und dann nehmen wir sie von zu Hause aus. Natürlich auch voll in Ordnung. Leider für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schade, wenn dann gebohrt wird bei mir. Aber ich glaube, das stehen wir alle gemeinsam durch. Esther, du hast es gerade angesprochen, was sehr interessant ist, du musst es erstmal bestätigen, dass du alt genug bist für Star. Da kannst du ja vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, was denn das Besondere an dieser neuen Themenwelt?
Ja, das Besondere ist natürlich, dass Disney jetzt sich dazu entschlossen hat, in Anführungszeichen erwachsene Inhalte zu integrieren. Also im Englischen wurde das beschrieben als Content Hub intended for an adult audience. Also für eine Content-Sammlung für erwachsene Zuschauer. Das klingt jetzt ein bisschen anrüchig, wenn man das so im Englischen ausspricht, Adult in Content. Aber im Deutschen ist es dann einfach für eine jugendliche und erwachsene Zielgruppe geworden. Also für etwas Ältere, die dann vielleicht auch Filme und Serien sehen wollen, wo mal ein bisschen Gewalt vorkommt oder ein bisschen mehr Sex als sonst so in den Disney-Kinderfilmen drin ist.
Genau, weil es gibt ganz schön viel FSK-16-Inhalte bei dieser neuen Themenwelt Star, also quasi Filme und Serien, die von der FSK, von der freiwilligen Selbstkontrolle erst ab für Leute ab 16 Jahren ja nicht freigegeben, sondern wie nennt man das, empfohlen sind, genau. Also es hebt sich deutlich ab von dem bisher ausschließlich familienfreundlichen Ansatz von Disney. Und das kam natürlich auch ein bisschen damit, als Disney Fox gekauft hat vor die letzten Jahre zog sich der Prozess und damit haben sie natürlich extrem viele großartige Franchise, auch zum Beispiel, bestes Beispiel, Stirb langsam, sich einverleibt und das läuft jetzt unter dem Disney-Banner und Disney wäre natürlich schön blöd, wenn sie das nicht auch in ihren Streaming-Dienst integrieren würden, um konkurrenzfähig zu bleiben beziehungsweise die Konkurrenz auszustechen, die da heißt Netflix, Amazon und die ganzen anderen Streaming-Dienste. HBO Max geht ja jetzt an den Start in den USA. Da muss Disney natürlich viel auffahren, um dann auch wirklich weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Esther, wie fühlt sich das denn an für dich, jetzt sowas wie Starship Troopers, ultra brutalen Sci-Fi-Kriegsfilm unter dem Disney-Banner bei Disney Plus zu gucken?
Das ist tatsächlich in meinem Kopf noch ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das ist jetzt einfach, weil das halt sowas Neues ist, woran man sich gewöhnen muss, dass es jetzt da ist. Und ich denke, in ein paar Monaten gucken wir zurück und sagen, dass es bei Disney immer nur familienfreundliche ab 0 Jahren oder ab 6 Jahren Unterhaltung gab, können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber jetzt im Moment ist es natürlich so, dass dieser neue Hub dann da ist und erforscht werden muss und erstmal ankommen muss in meinem Kopf und wahrscheinlich auch in vielen Köpfen da draußen. Bei dir wahrscheinlich auch, Andrea?
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also einerseits ist es natürlich völlig normal, dass ein Streamingdienst so viele verschiedene Genres und Zielgruppen vereint. Ich meine, bei jedem anderen Streamingdienst findest du auch eine Kindersparte, eine Erwachsenensparte, eine Thriller, eine Horrorsparte, alles vereint quasi unter einem Banner. Nur Disney ist halt das einzige Studio, das sich immer so ein ganz, ganz bestimmtes Image bewahrt hat, das jetzt aber nicht mehr, also in gewisser Weise müssen sie sich jetzt dem Konkurrenzdruck einfach beugen. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was Star genau ist und unser Sequel starten zu unserem Lohnt sich Disney Plus Podcast Folge 24, nochmal für alle, falls ihr den erst hören wollt und dann diesen Podcast hören wollt. Lass uns nochmal kurz drüber reden, wie hat sich denn, Esther, dein Streaming-Leben, nenne ich es mal, verändert jetzt die letzten 11 Monate, seit Disney Plus dazu kam?
Das war ganz interessant, weil es natürlich einfach noch ein Streaming-Dienst war, der mir ganz viel Nostalgie erstmal geboten hat. Also bei mir war es so, als ich angefangen habe, mich bei Disney Plus rumzutreiben, klar, war erst noch Mandalorian und sowas, alles die neuen Sachen. Aber dann habe ich natürlich geschaut, was fehlt mir eigentlich noch in meinem Disney-Hintergrundwissen. Und dann habe ich die ganzen Zeichentrickfilme, die alten, die ich noch nie gesehen hatte, auf meine Liste gesetzt und mich da teilweise durchgequält durch sehr stereotype Zeichnungen anderer Kulturen. Aber einfach, weil ich so einen Vollständigkeitsanspruch hatte. Und dann habe ich mir die ganzen, weiß ich nicht, Tom Hanks Klassiker angesehen, die ich noch nicht kannte und sowas alles. Also es war dann eher so eine Art Aufholen und Nachholen von vielem, was mir irgendwie in der Vergangenheit noch entgangen war. Und dann hatte ich das Gefühl, dann gab es so ein paar Monate, wo das so ein bisschen eingeschlafen ist, wo ich das Gefühl hatte, ja, es ist noch viel da, was man gucken könnte, aber nichts, was mich jetzt so aktiv interessiert, was ich sofort schauen muss. Und die Sachen, die dazu kamen und neu ins Angebot kamen, waren halt dann auch so, ja, Filme wie zum Beispiel die Ostwind-Reihe oder so, wo ich dachte, die muss ich jetzt in meinem Alter auch nicht unbedingt gucken, war nie so das Pferdemädchen. Hat mich jetzt nicht groß interessiert. Und deshalb ist jetzt Star für mich eigentlich ein ganz großer Schritt, wo ich denke, jetzt habe ich eigentlich nochmal einen zweiten Disney-Plus-Lounge für mich, wo ich sage, jetzt muss ich nochmal völlig neu eintauchen und nochmal völlig neu ausloten, was da alles da ist. Also das ist schon ganz spannend, dass das jetzt so eine, für mich so eine Art Wiederbelebung ist, dieses Streaming-Dienst, der da irgendwie so im Hintergrund mit existierte, wo ich mal einmal in der Woche eine Folge WandaVision geguckt habe, aber jetzt nochmal voll im Bewusstsein ankommt.
Ja, das ist schon total interessant, wie sich unser Streaming-Verhalten dann doch natürlich leiten lässt davon, wie sich die Streamingdienste aufstellen in Deutschland und was sie für ein Angebot haben, wie wir dann doch da eben sehr, sehr darauf gehen, wenn es mal wo wirklich was Neues gibt. Da es scheint, als hätten wir so viel Angebot bei so vielen Streamingdiensten, aber irgendwie, wenn dann halt einer 300 Sachen droppt, auf einen Schlag quasi uns hinknallt, dann ist das doch eine Besonderheit. Und auch so der größte, im Englischen heißt es, sagt man immer Content Drop, also
inhaltliche Ausschüttung.
Die größte inhaltliche Ausschüttung, danke Esther. Ja, bei mir war es die letzten 11 Monate, seit Disney Plus gestartet ist, ein sehr großer Nostalgie-Flash. Bitte?
Auf jeden Fall. Sorry.
Alles gut. Für mich ist Disney Plus so ein bisschen der Corona-Streaming-Dienst, was ja natürlich auch kein Wunder ist, weil Disney Plus genau dann in Europa gestartet ist, als bei uns der Corona-Lockdown kam, Ende März. Und ich Disney Plus nur in der Corona-Zeit kenne, in der Pandemie. In den USA startete es schon ein paar Monate vorher. Die haben den Mandalorian schon vor Corona weggebinged. genau, wir konnten uns dann, als wir uns alle auf die Couch und in die eigenen vier Wände zurückziehen mussten im März 2020, kam Disney Plus und war natürlich für mich persönlich eine total willkommene Abwechslung zu dem ganzen Corona-Medien-Wahnsinn, weil ich da in meine Kindheit eintauchen konnte. Ich habe mir König der Löwen angeguckt, ich habe mir Pocahontas angeguckt, habe seitdem Ohrwurm von den Pocahontas-Liedern, vor allem dem Colors of the Wind-Lied und habe mir so alte Animationsserien wie Gargoyles einfach sofort reingezogen, die ich in meiner Kindheit geguckt habe. Und das hat mir auch echt gut getan. Aber wie bei dir ist es bei mir dann auch eingeschlafen nach einer Weile, als so die erste Staffel Mandalorian durch war. Ich so den ersten Nostalgieschub aufgesogen hatte, ist es dann irgendwann eingeschlafen. Und jetzt wacht es gerade wieder auf mit Star quasi, ähnlich wie bei dir, glaube ich.
Ich glaube, es passt doch von der Stimmung her ganz gut, dass du sagst, es fing so als Corona-Streaming-Dienst an, weil natürlich hat man dann irgendwie Sachen gesucht, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben. Irgendwas Warmes, Weiches, wo man sich reinlegen konnte, was Bekanntes oder was irgendwie, was gute Laune macht. Und das hat natürlich die Disney-Unterhaltung auf jeden Fall geboten. Wahrscheinlich sind wir jetzt inzwischen so lange im Zuhause und dass wir uns da aufhalten, dass wir denken, jetzt können wir auch mal mit Star mal wieder ein bisschen Action und Gewalt auch bei Disney Plus vertragen.
Ja, bei mir hat das tatsächlich schon vor ein paar Monaten angefangen, dass ich fast nur noch Horrorfilme gucke. Ich habe das schon öfter mal erzählt im Podcast. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist eigentlich schon seit über einem halben Jahr so. Ich gucke wirklich, wirklich gerne Horrorfilme, vor allem Sci-Fi-Horror und so richtiger Gruselhorror. Das ist für mich da kann ich dem Alltag am besten entfliehen tatsächlich. Viel besser als bei einem Fantasy-Drama oder einem Liebesfilm oder so. Das, keine Ahnung warum. Das ist einfach so völlig fernab und dann bin ich da zack, weg in einer anderen Welt.
Das ist doch gut. Jedem und jeder genau. Das seine.
Dann lass uns doch über Star reden. Was ist Star? Erstmal, um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Gefühl zu geben, wie unfassbar viel 336 Filme und Serien eigentlich ist, welche davon sich besonders lohnen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie viel das eigentlich ist, wird Esther jetzt in einer Minute so viele Titel runterrattern, wie sie nur kann. Genau, vielleicht trotzdem verständlich sprechen, Esther. Ich bin sehr gespannt darauf, wie schnell du reden kannst und wie viel von den Sachen, die du sagst, ich noch verstehe. Dann okay, und nach 30 Sekunden werde ich rufen, okay, stopp, und jetzt, mit was fängst du an, Serien oder Filme?
Ich fange mit Serien an, glaube ich. Die sind schaffbarer als die Filme.
Okay, nach 30 Sekunden werde ich dann rufen, okay, stopp, und jetzt Filme. Okay, auf die Plätze, fertig, Los.
24, 911, Akte X, Alles Betty, American Dad, Atlanta, Big Sky, Blackish, Bones, Buffy, Burn Notice, Castle, Code Black, Desperate Housewives, Family Guy, Feud, Firefly, Flash Forward, Glee, Grey's Anatomy, Hellstrom, High Fidelity, How I Met Your Mother, Lie to Me, Love Victor, Prison Break, Raising Hope, Revenge, Rosewood, Scandal, Screams, Scrubs, Sleepy Hollow, Snowfall, Solar Opposites, Sons of Anarchy, Terra Nova, Foster's Gifted, Killing, The Walking Dead, You're the Worst, sind noch keine 30 Sekunden um.
Und jetzt die Filme.
Kingsman, The Secret Service, Logan, Deadpool, Braveheart, Moulin Rouge, Der Marsianer, 96 Hours, Borat, Con Air, Das Omen, Planet der Affen, Staatsfeind Nummer 1, Dragon Ball Evolution, Predator 1 und 2, Grand Budapest Hotel, High Fidelity, iRobot, Independence Day, Der Teufel trägt Prada, Maze Runner 1 und 2, Pretty Woman, Science, Speech, Stirb langsam, Unbreakable, Romeo und Juliet, Das Schicksal ist mieser Verräter, Margus Spuren, Die Bücher, Diebin, Best Exotic Marigold Hotel, The Village, Waterboy, Absolutely Famous, Akte X, Alles, was wir geben mussten, Another Earth, Aquamarine, Ausnahmezustand, Außer Kontrolle, Australia, Bachelor Party.
Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden so schnell so viele Serien und Filme aufzählen hören. Esther, was glaubst du, wie viel Prozent von dem Gesamtangebot hast du gerade geschafft?
Also von den Serien sind wir ganz gut dabei, da bin ich, glaube ich, fast alle durchgekommen. Bei dem Film würde ich sagen, vielleicht so ein Achtel, Sechzehntel, keine Ahnung. Das sind deutlich mehr.
Ja, es ist... Ja, gerade die Filme, ist schon Wahnsinn. Also da ist jetzt auch ziemlich viel dabei, wo ich sage, okay, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber natürlich sind auch ein paar richtig, richtig gute Highlights dabei. Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Genau, im zweiten Teil des Podcasts werden wir dann euch unsere größten Highlights, die ihr, wie wir denken, unbedingt gucken solltet bei Star, wenn ihr sie noch nicht kennt, aufzählen beziehungsweise euch ein bisschen was davon erzählen. Esther, Star ist ja jetzt die, ich glaube, sechste Themenwelt neben Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Genau so hat sich Disney Plus das eingeteilt, damit man auf den ersten Blick sofort weiß, wo man da genau zu dem kommt, was man eigentlich möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel Marvel-Fan ist, dann muss man da nicht lange suchen. Und die Serien und Filme, die du jetzt aufgezählt hast, das sind ja fast alles ältere Sachen. Mhm. Es gibt aber auch vier neue Originals, oder?
Genau, die werden zumindest in Deutschland so als Disney Originals angekündigt und vermarktet. Die sind eigentlich, glaube ich, alle Hulu-Serien, wenn ich das richtig überblicke. Also Hulu ist ja ein Sender, den es in Deutschland nicht gibt, aber in den USA. Und der dann mit zu Disney gehörte, so als Schwester-Unterfirma. Und weil halt die in Deutschland ihren ersten Start überhaupt bei Disney Plus feiern, sind es jetzt Disney Plus Originals by Star. Genau, das sind vier Sachen.
Kannst du ganz kurz... Genau.
Ich kann sie mal kurz nennen, genau. Das sind Big Sky, Love, Victor, Hellstrom und Solar Opposites.
Genau, wir werden auf jeden Fall nachher, wenn wir euch unsere Highlights nennen, auch noch darauf eingehen, welche sich von diesen neuen Originals lohnen. Esther, ich glaube, du hast sogar bei allen reingeguckt, oder?
Tatsächlich, zwei habe ich ganz gesehen und bei zweien habe ich jeweils den Piloten geguckt.
Genau, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Big Sky ist tatsächlich keine Hulu-Serie, sondern eine ABC-Serie.
Ah ja, okay, danke.
Das heißt, die wurde nicht durch den Kauf von Fox einverleibt. Genau, Hulu, der Sender, den es ja bei uns, oder Streaming-Dienst in den USA, den es ja leider bei uns nicht gibt. Wo jetzt aber Gott sei Dank durch Star manche der Produktion zu uns via Disney Plus kommen, ist durch die Übernahme von Fox bei Disney gelandet und der Sender ABC, wo letztes Jahr die erste Staffel Big Sky lief, die jetzt auch bei Disney Plus ist, das gehörte vorher schon zu Disney, genau. ABC ist der Sender, wo auch, ich glaube, Desperate Housewives herkommt, Lost herkommt, etc. Genau, und da sind jetzt, glaube ich, keine deutschen Sachen dabei. Es wurden aber deutsche Eigenproduktionen angekündigt, ne, für die Zukunft.
Genau, das ist auch erst vor relativ kurzer Zeit jetzt passiert, ich glaube letzte Woche erst, dass es natürlich auch hieß, Eigenproduktion könnt ihr euch auf was gefasst machen, jetzt bei Disney Plus Star auch, dass dann halt nicht nur familienfreundlich, sondern auch eben diese Star-Produktionen kommen. Und da wurde für Deutschland angekündigt erstmal zwei Sachen, also insgesamt glaube ich 10 für Europa erstmal angekündigt, 4 aus Frankreich, 2 aus Italien, was aus Niederlanden und so. Und für Deutschland sind das zwei Sachen, und zwar einerseits Sam der Sachse. ein Biopic-Drama über den ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands in den 1990er Jahren, der da so ein bisschen zum Medienstar aufsteigt und dann aber auch in die Kriminalität abrutscht und hinter Gittern landet. Hört sich so ein bisschen, hört sich schon nach einer, es ist eine wahre Geschichte und durchaus als Thriller, denke ich mal, angelegt. Und oder zumindest als Drama. Und die zweite Sache ist Sultan City oder Sultan City. Das geht, da geht's um eine deutsch-türkische Mutter, die feststellen muss, dass ihr Ehemann in kriminelle Machenschaften verwickelt war und die dann zusammen mit ihrer Tochter da die Geschäfte in der Berliner Unterwelt übernimmt. Das erinnert mich so, ja, schon recht stark so an Four Blocks oder Dogs of Berlin, was wir da ja in anderen Streamingdiensten oder im Fernsehen hatten, ist aber so ein bisschen auch als schwarze Komödie wohl angelegt, also Thriller und schwarze Komödie. Also durchaus sehr erwachsene Unterhaltung, würde ich sagen, die man jetzt gar nicht so vom Hören her erstmal bei Disney Plus einordnen würde, aber deshalb sind es ja Star-Produktionen.
Genau, kannst du noch mal kurz die beiden Titel dieser Star-Produktionen, die quasi jetzt in Produktion sind und in Zukunft kommen werden, sagen?
Mhm, das sind Sam der Sachse und Sultan City, also wie Sultan geschrieben.
Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich finde das schon sehr interessant, wenn ein Streamingdienst deutsche Eigenproduktionen macht, ein internationaler Streamingdienst, so wenn zum Beispiel.
Da weißt du dann auch gleich, wie die internationale Welt Deutschland so wahrnimmt, von was die für Serien produzieren oder was da bekannt ist im Ausland.
Ja, genau, zum Beispiel, wie ist das, wenn, keine Ahnung, Australier Dark guckt zum Beispiel oder wenn ein, weiß ich nicht, wenn sich ein Isländer Tribes of Europa anguckt oder eine Brasilianerin, was weiß ich. Es ist schon, finde ich schon immer ganz interessant. Da haben wir auf jeden Fall natürlich auch ein spezielles Auge drauf auf die deutschen Eigenproduktionen und wie die international wahrgenommen werden.
Und ganz spannend ist auch, dass...
Genau, bevor wir jetzt...
Ach so, ganz kurz nur, spannend ist natürlich auch den Plan, den Disney da gleich verkündet hat, dass nämlich insgesamt 50 Produktionen für Europa bis 2024 kommen wollen. Also die machen da jetzt schon eine Content-Offensive, dass auch die eigenen Länder jetzt produzieren, was ja Netflix schon seit einer Weile macht, dass die da auch jetzt nachziehen mit ihren eigenen Sachen.
Genau, weil wir hatten ja eben gerade schon drüber geredet, dass die 336, wenn man jetzt die vier Originals unter Anführungszeichen, sie wurden ja nicht wirklich für Disney Plus produziert, abzieht, dann sind es 332 ältere Serien und Filme, die kommen. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt nicht so tief in der Branche drinsteckt, wie wir, die sich ja jeden Tag in der Arbeit damit beschäftigen müssen, was da gerade abgeht, eben zum Beispiel mit dem Aufkauf von Fox durch Disney. Esther, wo kommt denn das alles auf einmal her?
Ich glaube, da hat Disney jetzt tatsächlich einfach immer in den Wundertopf gegriffen, der ja die Marke Disney ist, wo ja noch viel mehr Sachen dazugehören. Also die haben ja, weiß ich nicht, ABC, diese ganzen Sender, die haben ja jetzt 20th Century Fox aufgekauft, den Sender Fox, Freeform, Searchlight Pictures, Hollywood Pictures, Touchstone Pictures, die haben ja so ganz viele Unterfirmen und die haben es jetzt einfach mal wahrscheinlich alle zusammengekratzt und gesagt, so, jetzt kommt mal alle zu uns, ihr erwachsenen Disney Plus Nutzer.
Ja, das finde ich ganz interessant tatsächlich. Ich hatte das ja vorhin auch schon 2-3 Mal angesprochen, dass man sieht an diesem Move von Disney, an dieser Attacke schon fast von Disney mit diesen 336 neuen älteren Filmen und Serien auf einmal, dass sie natürlich relevant bleiben müssen und auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo es schwieriger ist, neue Serien zu produzieren, wo alles länger dauert, wahrscheinlich alles teurer ist, viel teurer ist durch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, durch die ganzen Corona-Tests und die Verzögerungen dadurch, dass man einfach alles, was man hat, ja, rausbringen muss. Und die Konkurrenz ist stark. Wie gesagt, HBO Max startet in den USA. Ist der schon gestartet, Esther, in den USA?
Ja, ne? Ja, der läuft ja schon. Da hatten sie ja schon Wonder Woman und sowas alles rausgebracht, was bei uns dann so verzögert kam.
Genau, Wonder Woman, der Snyder Cut.
Ja, der Snyder Cut, genau, der kommt.
Der dann auch im März zu uns kommt, genau. Wonder Woman 1984 ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen gerade bei Sky erschienen bei uns. Genau, in den USA gibt's das alles bei HBO Max. Das ist der Warner Streaming Dienst. Und eigentlich hat fast jeder Sender und jedes Network einen eigenen Streaming Dienst. Disney hat bei den allen nach und nach jetzt schon die Lizenzen entzogen. Also die ganzen Marvel-Filme, die ganzen Star Wars-Filme sind ja nach und nach überall verschwunden und landen dann bei Disney Plus, wenn überall die Rechte auslaufen. Und Disney hat ja nun mal den Vorteil, dass da unglaublich viel dranhängt und dazugehört. Und jetzt haben sie diese ganzen, ich nenne es mal Fox-Kracher. Ich zähle mal nur ein paar auf, damit ihr ein Gefühl bekommt, was durch Fox alles bei Disney gelandet ist. Unter anderem Avatar, der war aber schon mit Disney Plus wegen Familienfreundlichkeit. Aber zusätzlich hatten sie das The Walking Dead Franchise. Sie hatten Family Guy, sie hatten Deadpool, die Kingsman-Filme, die gesamte Stirb-Langsam-Reihe, die Shyamalan-Filme, die Wes Anderson-Filme. Also es ist wirklich unglaublich, was sie da alles eingekauft haben, als sie Fox gekauft haben. Und sie sitzen da drauf und haben es aber nicht rausgegeben wegen der Familienfreundlichkeit. Das haben sie jetzt aufgebrochen und ist für Disney schon ein krasser Schritt, finde ich. Bin sehr gespannt, wie das weiterläuft. Genau, bei den Shyamalan-Filmen. Esther und ich haben uns zum Ziel gesetzt, am Ende jeweils nur 5 große Highlights mitzugeben. Weil das aber nicht reicht, schmuggle ich jetzt noch 4 Filme mit rein, die ihr auch unbedingt gucken solltet, nämlich die beiden Shyamalan-Filme Unbreakable und The Village und die beiden Wes Anderson-Filme, 3 Wes Anderson-Filme, Darjeeling Limited, Royal Tenenbaums und die Tiefseetaucher. Das sind teils ältere Filme von Wes Anderson, die ihr wirklich nicht verpassen solltet. Esther, hast du auch noch einen Fox-Film, den du unbedingt mitgeben möchtest?
Oh, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber ja, Shyamalan ist immer gut. Sind da nur die 2, die du genannt hast, bei oder auch die anderen? Weißt du das?
Es sind mehrere da, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es der vollständige Shyamalan-Katalog ist. Das habe ich tatsächlich nicht nachgeprüft. Aber die beiden sind mir als erstes aufgefallen. Und das sind auch tatsächlich meine 2 Lieblingsfilme von ihm. Deswegen habe ich sie
ah ja, sehr gut
mit reingeschmuggelt.
Das hast du Sixth Sense nicht genannt.
Genau, Sixth Sense ist natürlich auch toll. Aber ich finde, er hat noch bessere Filme tatsächlich. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, Disney hat natürlich auch viele andere Tochterfirmen oder wie man das nennt. Mhm. Zum Beispiel eben den Sender ABC, wo so Sachen wie Grey's Anatomy, Castle, Desperate Housewives, Once Upon a Time, Lost herkommen. Und die sind jetzt auch alle unter Star bei Disney Plus gelandet. Das heißt, das war alles schon lange da und Disney hat jetzt quasi alle Kräfte vereint und wirklich in einem Schlag gezeigt, was sie tatsächlich alles haben. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Konkurrenz da jetzt in nächster Zeit darauf reagiert und nachzieht. Esther, lass uns doch noch mal, bevor wir zu den Highlights kommen, über den Preis reden. Der verändert sich jetzt nämlich.
Mhm. Ab heute genau. Also wenn wir es aufnehmen am 23., wenn es da startet, dann ist der Preis schon der neue. Also wenn ihr das jetzt morgen hört, also heute, wenn ihr es hört, oh Gott, das ist kompliziert. Also am 23. Februar ist es zu spät, noch irgendwas zu tun. Da müsst ihr 8,99 € pro Monat zahlen. Im Vergleich dazu waren es vorher 6,99 €. Also der Preis ist um 2 € gestiegen. Da es bei Disney Plus keine Staffelungen oder sowas gibt, kann man da einfach nichts dran machen. Der Star ist jetzt da und entweder ihr zahlt es oder nicht. Das bedeutet aber auch für ein Jahresabo, dass wenn man ein bisschen was sparen will, zahlt man im Jahr 89,99 €. Und wer jetzt mitrechnet von 8,99 € zu 89,99 €, stellt fest, dass das sozusagen 10 Monate sind und dann nochmal man 2 quasi gratis draufkriegt, wenn man das hochrechnet und dann nur noch viel weniger zahlt. Aber unabhängig davon ist es natürlich auch klar, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um hochzusetzen, weil man hat ja auch was Neues im Angebot, würde ich mal behaupten, mit Star ganz viel, wo sich das dann lohnen würde. Leute wie wir, Andrea und ich, die jetzt schon lange ein Disney Plus Abo haben, haben den Vorteil, dass wir erstmal nicht den Preis verändert bekommen, sondern ich glaube, das passiert dann erst im August, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Also wer ein laufendes Abo hat, der ist davon erstmal nicht betroffen. Und ansonsten muss man sich da halt irgendwie drauf einstellen. Ich meine, Netflix hat, glaube ich, auch letzten Monat die Preise hochgesetzt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, zumindest manche gestaffelt. Das war auch um 2 €. Also es ist jetzt wohl einfach gerade die Zeit, wo alle sich da ranmachen. Im Vergleich, um das einfach mal kurz zu vergleichen, ist Netflix jetzt, glaube ich, beim Basispreis bei 7,99 €, also wenn man es ganz alleine nutzt. Und Amazon bei auch bei 7,99 €. Ja. Und dann natürlich, wenn man ein Jahresabo nimmt, dann geht's alles noch ein bisschen runter. Also ja, die Riesen nehmen sich da nicht viel, würde ich behaupten.
Ja, und bei Disney muss man dazu sagen, nicht nur haben die jetzt die 336 neuen Filme, sie haben auch viel mehr Eigenproduktionen 2021 im Gegensatz zu vorher, die gar nicht mal unter Star laufen, sondern vor allem geht's da um die Marvel-Serien. Und es sind ja auch weitere Star-Wars-Serien in Produktion, wobei da weiß ich gerade nicht, wann die kommen sollen. Aber die Marvel-Serien, da hatten wir jetzt gerade das Original WandaVision, das bald zu Ende geht. Dann startet im März ja schon Falcon and the Winter Soldier und das soll auch noch mehr kommen. Das ist zwar immer noch bei weitem nicht so viel neuer, originärer Content, wie wir ihn zum Beispiel bei Netflix bekommen. Aber es ist ein Anfang. Wie findest du denn den Preis derzeit bei Disney Plus für das Angebot, das du jetzt kriegst, Esther?
Finde ich in Ordnung. Also kann ich mich durchaus mit anfreunden. Klar meckert man immer, wenn der Preis erstmal hochgeht. Aber wenn man sich zum Beispiel mit anderen Familienmitgliedern den Account teilt, dann wird es ja nochmal halbiert und geviertelt oder je nachdem. Also bei Disney Plus können ja insgesamt 7 Mitglieder, glaube ich, sich in einen Account einmelden oder sich den teilen und dann gibt's 4 gleichzeitige Streams, die da möglich sind. Also 4 Leute können dann gleichzeitig an unterschiedlichen Geräten gucken. Das, ja, wenn man das geschickt anstellt, dann ist das schon als Preis zu stemmen.
Erzähl mal, um das ins Verhältnis zu setzen, wie viel und welche Streamingdienste hast du denn abonniert?
Dauerhaft Netflix, Amazon und Disney Plus. Und alles, was darüber hinaus ist, dann eher so, ja, wenn da was Interessantes kommt, ne?
Ja, ich habe auch, also Netflix, klar, Amazon, klar, Disney Plus, klar. Ich habe noch Sky Ticket und mein Freund hat Apple TV Plus, was ich auch ab und zu nutze. Aber da ist natürlich das Angebot auch nicht so riesig, dass man da jetzt jede Woche irgendwas Neues zu gucken hätte. Genau, den würde ich, glaube ich, selber hätte ich denn schon wieder deabonniert. aber ich habe 4 derzeit abonniert. Und ich liebäugle auch immer mit TV Now. Das ist so ein bisschen On-Off-Streaming-Dienst von mir.
Diese Beziehung.
Sei. Genau, es ist ein bisschen so eine On-Off-Beziehung. Ist nicht immer ganz einfach mit TV Now und mir, aber da ist irgendwie was zwischen uns.
Ihr kommt nicht voneinander
los. Das geht
nicht
weg. Ja, spätestens wenn die 3. Staffel New Amsterdam kommt mit meinem großen neuen Liebling Ryan Eggold, von der ja bei der Blacklist dabei war, dann bin ich wieder am Start bei TV Now. Genau, Esther, wir haben jetzt sehr viel über die Basics geredet, die Basisdaten von Disney Plus. Was gibt's da alles? Wo kommt das her? Wie viel kostet das? Lass uns doch jetzt ein bisschen persönlicher werden. Und zwar, welche Sachen sollten die Leute, die den Podcast hören, unbedingt gucken, beziehungsweise was sind die Sachen, über die wir uns am meisten gefreut haben. Genau, wir geben euch jetzt unsere 10 größten Highlights mit, die Star bei Disney Plus mit sich gebracht hat. Und wir ziehen damit unsere Kategorie Leuchtfeuer im Streamgestöber vor. Erstmal lass uns doch auf die 4 Star Originals eingehen und die einmal kurz unter die Lupe nehmen, abgesondert davon. Welche 4 Originals gibt's denn? Du hast es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Ich kann später was zu Big Sky sagen. Vielleicht möchtest du einmal kurz mitgeben, wie dir die anderen 3 gefallen haben, Esther.
Ja, na klar. Womit fange ich denn am besten an? Nehmen wir mal Hellström als erstes, weil das eine abgeschlossene Serie ist, beziehungsweise eine abgebrochene Serie, die jetzt einfach nur eine Staffel mit 10 Folgen hat. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, hat da sicherlich Max schon mehrfach drüber reden hören. Das ist die ursprüngliche Marvel-Horror-Serie, der jetzt das Marvel ein bisschen entzogen wurde. Da geht's um 2 Geschwister, Damon und Anna, die haben beide recht düstere, übernatürliche Fähigkeiten und eine komplizierte Dynamik zwischen sich als Bruder und Schwester, haben so in der Welt des Exorzismus zu tun. Er ist unterwegs, um dagegen vorzugehen, sie hat da eher zwielichtige Geschäftsbeziehungen. Die Mutter der beiden ist seit Jahren in einer Irrenanstalt, beziehungsweise Psychiatrie, weil sie von einem Dämon besessen ist, der einfach nicht weggehen will. Und ja, das ist so die Ausgangssituation. Also es ist eine Horrorserie. Ich habe die ganz durchgeguckt, mir hat sie ganz gut gefallen, die kann man ganz gut wegschauen. Ich mochte die beiden Hauptdarsteller, Tom Austin und Sydney Lemon. Elizabeth Marvel, die Mutter, ist natürlich auch immer super. Und Das hat jetzt das Horrorrad nicht neu erfunden, aber was so eingebracht wurde an Exorzismus-Sachen und Umgang mit Besessenheit und Dämonen und sowas alles, das ist schon ganz nett anschaubar. Also wenn ihr mal was Horrorknackiges weggucken wollt, was ganz spannend ist, dann schaut euch das gerne an, würde ich sagen. Hellstrom,
genau. Dabei bist du eigentlich gar nicht so die Horrorguckerin, ne?
Erstaunlicherweise doch, aber ich bin, weil es so viele Experten in der Redaktion gibt, da dränge ich mich da echt selten in den Vordergrund, wenn es um Horror geht. Aber ich habe auch ein paar Mädels, mit denen ich regelmäßig wahrscheinlich einmal in der Woche so ein Horror-Groupwatch mache.
Das ist ja großartig, das wusste ich gar nicht erst da.
Tja, kommen hier noch Sachen ans Licht.
Ja, Mensch, Gott sei Dank haben wir den Podcast, sonst wüsste ich jetzt nicht, dass wir eine Horrorliebe teilen.
Siehst du, müssen wir erst in Disney Plus drüber reden, dass ich Horror mag.
Ja, soweit ist es schon gekommen. Danke Disney.
Ja, ich glaube, das liegt bei mir auch damit begründet, weil ich halt der Mega-Fantasy-Liebhaber bin. Und Fantasy und Sci-Fi und Horror, die geben sich ja so ein bisschen die Klinke in die Hand. Die gehen ja häufig nah aneinander über mit übernatürlichen Elementen und was da so passiert. Insofern kommt man da eigentlich nicht dran vorbei. Und wenn man dann irgendwann ein bisschen abgehärtet ist, dann geht das auch.
Ja, da ähneln wir uns, glaube ich, auch extrem. Ich bin auch einfach eine riesige Genre-Liebhaberin und suchte alles weg, was vor allem Sci-Fi und Horror ist, aber auch Fantasy. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, als wir uns das allererste Mal gesehen haben, Esther, das war im Mui-Pilot-Büro, da hast du zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Zitat, wie es im O-Ton war, aber irgendwas in Richtung, ach, mit dir kann ich ja jetzt in Zukunft dann immer über Sci-Fi reden. Das habe ich mir gemerkt.
Ja, siehst du, und jetzt sind, weiß ich nicht, 6 Jahre vergangen oder wie viel es sind. Und wir reden immer noch über Sci-Fi, ist das nicht schön? Und über Horror jetzt auch.
Das ist wundervoll. Wir teilen uns ja nachher auch einen ganz, ganz großen Sci-Fi-Tipp, den wir beide den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen. Genau, also wir hatten jetzt Hellstrom, dann gibt's noch 3 andere Star Originals.
Genau, dann habe ich noch reingeguckt über in Solar Opposites. Das ist eine Animationsserie von den Rick und Morty-Schöpfern. Also die Animation kann man sich dann auch genauso vorstellen. Das ist sehr erwachsener Animationshumor, würde ich mal sagen. Also das geht um eine Alien-Familie, die auf der Erde gestrandet ist mit ihrem Raumschiff und sich da mehr oder weniger gut integriert. Und ja, ich muss zugeben, mein Humor war es nicht. Es ist halt so dieser typische Rick-and-Morty-Humor, häufig unter die Gürtellinie. Dann läuft da mal ein Monster über die Straße und schläft die Eingeweide hinter sich her. Und die Alien-Kinder sezieren eine Mitschülerin, indem sie den Kopf aufschneiden und Cola reingießen und so. Also wer mit sowas nicht unbedingt viel anfangen kann, der sollte da die Finger von lassen. Aber ich glaube, Rick und Morty-Freunde kommen da auf ihre Kosten.
Ja, ich weiß auch, dass Max, unser Wiesel-Max hier vom Streamgestöber, großer Fan dieser Serie ist, der liebt ja auch Rick und Morty über alles und ich hatte seinen Seriencheck zu Solar Opposites Korrektur gelesen, deswegen weiß ich das genau. Und der würde euch das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also stimmt, was Esther sagt, wenn ihr Rick und Morty Fans seid, dann ist Solar Opposites genau das, worauf ihr sofort springen solltet bei Disney Plus.
Genau, und wenn ihr wie ich über die erste Folge einfach nicht lachen könnt, dann müsst ihr das auch nicht weitergucken. Jedem das seine. dann habe ich noch als dritte Serie ganz durchgeguckt und sogar schon 2-mal ganz durchgeguckt, weil sie einfach so wunderschön ist, Love, Victor mitgebracht. Das ist auch jetzt als Original bei Star verkauft. 10 Folgen. Und wer sich bei dem Namen wundert, der oder wem das bekannt vorkommt, obwohl es eigentlich nur ein Wort, das Wort Liebe und ein Name danach ist, der wird sich sicherlich an Love, Simon erinnern. Auch ein großartiger Jugendfilm, Teenage-Rom-Com. Der erste, der so 2018 endlich mal auch eine schwule Figur in den Vordergrund gestellt hat, ohne das jetzt irgendwie zu verkomplizieren. Also einfach eine richtig schöne Rom-Com im Teenager-Milieu erzählt hat. Und Love, Victor schließt jetzt daran an, also spielt an der gleichen Schule, hat aber einen anderen Jungen zur Hauptfigur, der da mit seiner Familie ankommt und neu Fuß fassen will und ja, so ein bisschen in der Ehekrise seiner Eltern auch versucht dann seine sexuelle Orientierung auszuloten und sich erstmal klar zu werden, was er denn genau ist oder was er sein will. Und das ist einfach auch so genau diese gleiche Herzenswärme, die auch Love, Simon hat, bringt diese Serie auch mit. Und wer Love, Simon liebt, wird da auch sehr viele Referenzen drin finden. Ich will da gar nicht so viel verraten. Und Das ist einfach wirklich, wirklich schön zu verfolgen, wenn ihr mal wieder was richtig, was fürs Herz braucht. Und sind auch nur so 30-Minuten-Episoden, also 10 Stück. Das hat man viel zu schnell weggeguckt und kann dann gleich nochmal von vorne anfangen.
Da freue ich mich tatsächlich auch besonders drauf. Ich habe Love, Simon sogar noch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich werde da demnächst mal ein Wochenende machen, wo ich mir dann Samstagvormittag Love, Simon angucke und dann Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag mir Love, Victor gebe. Da freue ich mich riesig drauf.
Also wenn ihr es könnt, würde ich doch allen raten, wirklich vorher Love, Simon zu gucken. Das bringt den Mehrwert für die Serie mit. Also man kann Love, Victor sicher auch ohne gucken, aber wenn ihr rankommt, leider gibt es gerade in keiner Streaming-Flat, der lief gerade auf Pro7, der Film, aber ansonsten ist er halt nur so bei den üblichen Verdächtigen wie Amazon zu leihen. Dann macht das ruhig. Also das ist ein schönes Gesamtpaket.
Dann werde ich mit dem wahrscheinlich bei Amazon leihen, so wie irgendwie gefühlt alles. Es ist ganz schlimm, wie viel Geld ich bei Amazon lasse. Nehmt euch nicht mich zum Vorbild, kann ich dazu nur sagen. genau, das waren jetzt 3 der 4 Star Originals. Das 4. ist Big Sky. Da habe ich schon reingeguckt, vor allem, weil ich riesiger Catherine Winnick-Fan bin. Die kennt ihr ganz bestimmt als die großartige Lagertha bzw. Lagertha aus Vikings. Vikings, genau, hier habt ihr die 2 Schildmeide von Mui Pilot sitzen auf jeden Fall, die Vikings durchgeguckt haben und sich sehr viel dazu ausgetauscht haben. Haben wir auch einen Podcast zum Finale aufgenommen, wenn ihr euch den anhören wollt, müsst ihr einfach nur ein bisschen runterscrollen. Den haben wir Anfang Januar veröffentlicht, da reden wir ausführlich über das Ende der Serie. Genau, Catherine Winnick ist eine der 3 Hauptdarsteller bzw. Hauptdarstellerinnen der Serie Big Sky. Das ist ein Thriller und eine Buchverfilmung. Ist tatsächlich ein sehr klassischer Thriller, würde ich mal sagen. Da gibt's einen psychopathischen Trucker, der junge Frauen, Teenagerinnen und junge Frauen entführt und man weiß am Anfang, ich will auch gar nicht zu viel von der Handlung verraten. Und dann gibt's eine Privatdetektei, wo der Ryan Phillippe spielt, denjenigen, der es leitet, ist getrennt, hat ein Kind mit Catherine Winnick und hat sich was mit seiner Mitarbeiterin angefangen, dummerweise. Und da ist so ein unangenehmes Dreieck am Anfang, das sich aber in eine sehr, sehr, sehr interessante Richtung bewegt. Also ich will gar nicht spoilern, aber guckt die erste Folge zu Ende. Ich kann es euch nur raten, wenn ihr euch so wie ich am Anfang denkt, ist jetzt ein bisschen zu wenig Catherine Winnick und ist mir ein bisschen zu klischeehaft. Guckt, wenn ihr Thriller mögt, die erste Folge zu Ende und ihr werdet einfach nur denken,
ich war auch als Ende der ersten Folge, dachte ich so, was ist hier gerade passiert? Das hat es tatsächlich nochmal in eine neue Richtung geschubst und ich fand es auch wirklich witzig. Ich bin nämlich in die Serie reingegangen und habe gedacht, Mensch, Ryan Phillippe, den habe ich ja schon ewig nicht gesehen, irgendwie hier Eiskalte Engel und so, wo ist der überhaupt abgeblieben? Und jetzt könnt ihr ihn zumindest in Big Sky nochmal sehen.
Genau, jetzt könnt ihr ihn zumindest in Big Sky nochmal sehen. Ich fand es auch ganz interessant, ich glaube, da muss ich dann nach dem Podcast recherchieren, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ich habe ihn auch letztens nochmal woanders gesehen. Er ist zwar ein bisschen, man sieht schon, dass er ein bisschen älter geworden ist, aber hat immer noch irgendwie so diese jugendhaften Gesichtszüge wie vor 30 Jahren. Fand ich ganz interessant, ja. Wie damals in Eiskalte Engel, ja.
Weißt du, warum genau. Die Serie Big Sky heißt?
Nee, tatsächlich nicht. Weißt du es, Esther?
Ich weiß es tatsächlich. Das war auch einer der Gründe, warum ich mal reingucken wollte. Nämlich Big Sky Country ist der umschriebene Name für Montana, wo das spielt. Also diese nordwestliche amerikanische Berglandschaft. Und weil ich da vor 4 Jahren selbst mal durchgefahren bin auf einem Roadtrip. Und das ist wirklich erstaunlich. Man denkt, wieso sollte der Sky, also der Himmel da größer sein als anderswo. Aber es wirkt wirklich so, wenn man da hochguckt und sich das alles auftut. Also auch landschaftlich sehr schön da. Wenn ihr die Serie auch aus landschaftlichen Gesichtspunkten schauen wollt.
Ja, landschaftlich, das ist wirklich Wahnsinn. Und eine Sache, die fand ich sehr interessant, die habe ich gelesen, als die Serie rauskam bei ABC, gab es eine große Kontroverse um die Serie, weil dort, wo sie gedreht wurde, gibt's leider überproportional viele Morde an jungen weiblichen Native Americans. Allerdings spielt das in der Serie selber gar keine Rolle. Mhm. Das kann ich natürlich verstehen, dass das vielen Leuten, dass das sehr bitter ist und sehr, sehr, ja, unsensibel gegenüber vielen Leuten. Genau, abgesehen von der Kontroverse ist die Serie an sich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe jetzt die ersten 3 Folgen geguckt und werde es auf jeden Fall weitergucken, freue mich schon drauf. Und bei den Star Originals, unter Anführungszeichen, da sind jetzt jeweils die ersten 2 Folgen online gekommen, quasi am 23. Februar und am Freitag kommt die 3. und dann immer jeden Freitag kommt die neue. Nicht, dass ihr euch wundert, warum sind da nur 2 Folgen da. Genau, Hellström, Solar Opposites, Big Sky und Love, Victor. Wir werden euch nicht nur dafür, sondern auch einen Link zu den insgesamt 336 Filmen und Serien bei Star auf jeden Fall in die Shownotes legen. Da findet ihr alle Tipps, die wir euch geben und da findet ihr alle Links zu dem gesamten Programm, die ihr braucht. Also keine Sorge, ihr müsst nicht alles mitschreiben jetzt im Podcast. Hätte ich euch schon von Anfang an sagen sollen. Sorry.
Könnt ihr Bleistift weglegen.
Ja, genau. Ja, ihr könnt aufhören zu schreiben, genau. Esther, willst du mit Love, Victor war ja schon eins deiner großen Highlights, willst du gleich weitermachen? Und ich würde sagen, wir wechseln uns einfach immer ab. Jeder von uns sagt eins von unseren Highlights und go.
Mhm. Ich fange mal mit einer Serie an. Mit welcher fange ich denn an? Mit einer unbekannteren, und zwar mit Flash Forward. Ist aus dem Jahr 2009, eine ABC-Serie, eine Staffel, 22 Episoden. Danach kam auch nichts mehr, wurde leider abgesetzt, was sehr, sehr frevelhaft ist, weil das wirklich eine tolle Serie war. Es ist so ein bisschen Sci-Fi-Drama, würde ich es beschreiben. Und zwar geht es um einen Blackout, also einen globalen Stromausfall, wo für 2 Minuten alle Menschen das Bewusstsein verlieren, also völlig weg sind, aber in diesen 2 Minuten 6 Monate in die Zukunft sehen können, was sie da gerade in 6 Monaten machen. Und das ist halt eine Katastrophe von so großem Ausmaß, dass es völlig die Menschheit verändert, dass dann alle irgendwie danach damit klarkommen müssen. Und das mag ich, dass halt diese Sci-Fi-Komponente irgendwie da ist, aber relativ kurz so als Stichwortgeber genutzt wird, um dann dieses Drama zwischen ganz verschiedenen Figuren zu entfalten. Ein FBI-Agent untersucht dann, was da wirklich los war. Und dann gibt's Leute, die haben nichts gesehen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass die in 6 Monaten tot sind? Oder was ist mit denen passiert? Also fand ich richtig stark. Und mit so Stars wie Joseph Fiennes, John Cho, Jack Davenport oder Andrea Genevieve Padalecki spielt da zum Beispiel auch eine Hauptrolle.
Oh.
Die Frau von Jared Padalecki für alle Supernatural-Fans. Ja, also die kann ich sehr empfehlen. Kennst du die, Andrea?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon öfter was davon gehört. Die gibt's ja eben schon eine Weile, Flash Forward. Ich habe aber nie reingeguckt. Die habe ich immer in einem Zuge abgespeichert mit The 100. Haben die irgendwie was miteinander zu tun, die 2 Serien?
Ich glaube gar nicht. The 100 habe ich...
Ich weiß auch nicht, warum.
The 100 habe ich aber auch nie vollständig geguckt. Also habe ich auch nur mal angefangen und dachte, das wäre mal was. Aber nee, Flash Forward ist auch überschaubar mit 22 Episoden, dass man es dann weggucken kann und dann durch ist.
Aber endet das dann mit einem Cliffhanger, wenn es abgesetzt würde?
Also es ist nicht so richtig hundertprozentig abgeschlossen, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber ich fand trotzdem, dass man mit dem Ende leben kann, wie es so ist jetzt.
Okay, also es funktioniert, das finde ich gut. Dann mache ich auch mal mit einer eher unbekannteren Serie weiter, von der es mittlerweile, oh Gott, das habe ich gar nicht nachgeguckt, ich glaube 5 Staffeln gibt. Ich habe die ersten 3 Staffeln geguckt, You're the Worst. Genau, ich werde aber jetzt, wo es bei Disney Plus ist, auf jeden Fall weitergucken. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Das ist eine ziemlich knackige Dramedy mit, und jetzt kommt The Boys Star Aya Cash, die ihr, wenn ihr The Boys geguckt habt, bestimmt als Stormfront in Staffel 2 gesehen habt, wo sie nochmal einem breiteren Publikum bekannt wurde. Genau, Aya Cash ist ihr Name. Und es ist eine, ja, eigentlich ist es eine sehr verquere Liebesgeschichte 2 unfassbar egoistischer Menschen. Ihr müsst euch das irgendwie so vorstellen. Stellt euch die 2 egoistischsten, selbstverliebtesten Menschen vor, die aufeinander prallen und irgendwie trotzdem nicht voneinander loslassen können, obwohl alles ständig nur schief geht, wenn sie aufeinander kommen, die beiden. Sie kommen aber nicht voneinander los und es erzählt so ein bisschen die Geschichte von den beiden. Es ist teilweise extrem überhöht und normalerweise stehe ich gar nicht auf Serien oder Filme, wo die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller viel streiten. Das ist überhaupt nicht meins. Deswegen kann ich mir zum Beispiel King of Queens überhaupt nicht angucken, weil ich das Gefühl habe, Doug und Carrie streiten doch die ganze Zeit nur. Wer will das denn sehen? Aber You're the Worst hat irgendwie eine ganz bestimmte Anziehungskraft, was vor allem auch an den großartigen Schauspielerinnen der Serie liegt, vor allem allen voran eben Aya Cash. Und die zweite Staffel behandelt tatsächlich auch das Thema Depression auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, wie ich es vorher noch nicht gesehen habe in der Serie. Und generell werden auch einfach wirklich harte Themen angesprochen, zum Beispiel, wie schwer es für Kriegsveteranen in den USA ist, wie sehr sie teilweise vom System im Stich gelassen werden, PTSD, also posttraumatisches Belastungsstörung.
Aber
ist auf jeden Fall.
Es ist schon eine Comedy-Serie, ja. Oder? Also oder so eine Dramedy oder.
Dramedy. Mhm. Ich würde es als Dramedy bezeichnen. Also es ist größtenteils eine Comedy, aber es erwischt einen teilweise schon ziemlich stark, mhm, weil sie diese Themen gut herausarbeiten und die Charaktere teilweise an ihrem eigenen Egoismus immer wieder zerbrechen und in sich zusammenfallen. Das ist schon gar nicht so leicht anzugucken, hat aber dann meistens trotzdem einen sehr lockeren, fluffigen Ton, weil es vor allem als Comedy angelegt ist. Also You're the Worst kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr auf Dramedies steht.
Wie viele Folgen sind da pro Staffel? Weißt du das aus dem Kopf?
Das weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Ich kann es aber nachgucken und dir nachher sagen, während du dein nächstes Highlight vorstellst.
Dann können wir das gerne so machen. Ja, ich bin gespannt. You're the Worst, okay. Dann mache ich mal weiter mit noch einer Serie, die sicherlich viele schon kennen, weil natürlich auch viele Klassiker einfach im Programm sind. Und zwar Firefly von 2002 bis 2003 lief die, glaube ich, in einer Staffel mit 14 Episoden. Und später kam da noch ein Abschlussfilm, der das irgendwie abgerundet hat, weil die Serie nicht zu Ende geführt wurde. Und da geht es um eine Crew der Serenity, des Raumschiffs, die durch die Galaxie reist, 500 Jahre in der Zukunft, diverse Abenteuer und Heists und Aufträge erfüllt. Und warum ich die vor allem auch mitgebracht habe, ist, weil ich denke, dass es ideal für die Mandalorian-Fans passt, die jetzt gerade was Neues suchen, weil es ist natürlich der ultimative Space-Western überhaupt, der viel eher produziert wurde. Und wenn ihr den noch nicht kennt und Mandalorian mochtet und jetzt was braucht, dann schaut euch unbedingt Firefly an mit Nathan Fillion, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Gina Torres, viele tolle Stars dabei, Revolverhelden im Weltraum, ganz, ganz tolle Serie. Oder, Andrea?
Ja, Firefly ist wirklich eine ganz tolle Serie. Das ist schon auch eine ganze Weile her, dass ich sie gesehen habe und ich liebe sie sehr. Ich habe sie, glaube ich, zweimal geguckt. Also ich bin jetzt nicht der Parade-Firefly-Fan, der irgendwie davon redet, dass es die beste Serie aller Zeiten ist und irgendjemand muss dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass sie nicht weiterging. Aber ich finde sie absolut großartig und vor allem, was du gerade gesagt hast und was ich noch gar nicht gedacht habe, es ist wirklich perfekt für Mandalorian-Fans. Es dürfte sie genau da abholen, wo sie Nachschub brauchen. Absolut. Ja.
Wir haben halt auch so schöne, unterschiedlich gut ausgearbeitete Figuren wie den Revolverhelden, die Kurtisane, den Söldner, die Mechanikerin, den Arzt, dass da einfach wirklich schöne Figuren zusammenkommen, an die man dann auch gerne sein Herz hängt und deren Abenteuern man folgt. Ja, also große Empfehlung, wer es noch nicht kennt. Und natürlich auch alle, die es nochmal gucken wollen.
Genau, große Empfehlung von uns beiden für Firefly. Dann mache ich mal weiter mit einem Film. Und zwar, vielleicht haben den viele von euch vor ein paar Jahren im Kino gesehen, als er rauskam. Ich finde ihn, für mich ist es eine der besten oder eine meiner liebsten R-Rated-Comedies, die es gibt. Und zwar Spy, Susan Cooper Undercover. Esther, hast du den geguckt?
Ich habe den geguckt und fand ihn dann auch ganz lustig. Also ich bin sonst nicht so der Comedy-Fan, obwohl ich Melissa McCarthy eigentlich mag. Aber da habe ich dann doch mal herzhaft gelacht, wenn sie und Jason Statham zusammenprallen.
Ja, ich bin ein sehr großer Fan von Paul Feig, dem Regisseur, der vorher so großartige Comedies gemacht hat wie Brautalarm oder die Action-Comedy Heat, Taffe Mädels, furchtbarer Untertitel, mit Sandra Bullock und eben Melissa McCarthy. Genau, und er hat auch das viel verschriene Ghostbusters-Reboot gemacht mit Melissa McCarthy, das ich persönlich ja nicht so schlimm fand. Auch nicht so gut, aber auch nicht so schlimm. Und ich finde, Spy ist neben Heat absolut sein bester Film. Es ist eine richtig, richtig gute, wahnsinnig unterhaltsame Action-Comedy. Und ich bin normalerweise überhaupt keine Freundin von FSK 16 Comedy, wo es einfach nur derb zugeht. Und FSK 16 Comedies sind ja sehr verlockend dafür, einen sehr derben Humor an den Tag zu legen, weil da darf man es dann, da ist das Publikum erwachsen. Zum Beispiel eben so Filme wie Hangover etc. Aber bei Spy finde ich deswegen so großartig, weil die Rolle ist einfach Melissa McCarthy absolut auf den Leib geschneidert, ist aber gleichzeitig nicht so eine stereotypische Rolle, wie sie vorher oft gespielt hat, mit so einer brachialen Frau, wie wir sie zum Beispiel im Brautalarm gesehen haben oder in anderen Filmen, die sie mit ihrem Mann gemeinsam gedreht hat. Spy ist wirklich ganz, ganz toll. Also kurz zur Erklärung. Sie spielt eine Agentin, die allerdings nur hinterm Tisch sitzt und per Knopf im Ohr von dem Agenten im Feld quasi steckt. Der wird gespielt von ganz, ganz, ganz fantastischen Jude Law. Und als der stirbt, muss sie selber zur Tat schreiten und auf Einsatz gehen. Und was da alles passiert, wie sie sich verhält, was ihr da alles widerfährt, ist einfach nur ganz großartig. Es ist eine ziemlich gute James-Bond-Parodie gleichzeitig, hat ganz viel tolle, tolle internationale und europäische Schauplätze. Also der Film sieht auch wirklich gut aus, ist sehr hochwertig produziert. Genau, für alle Fans von Action-Komödien kann ich den absolut empfehlen.
Das klingt doch gut, auf jeden Fall. Na, wenn du jetzt einen Film hattest, dann mache ich auch mit einem Film weiter, damit man uns nicht vorwerfen kann, dass wir ein reiner Serien-Podcast sind, sondern ein Streaming-Podcast. Also wir haben auch zwei Filme mindestens genannt jetzt. Und zwar habe ich noch ausgewählt Wächter der Nacht. Da war ich ganz verblüfft, den in der Liste der neuen Disney Plus bei Star Filme zu sehen. Das ist ein russischer Fantasy-Film von Timur Bekmambetov. Den kennen wahrscheinlich viele von seinen eher amerikanischen Filmen, die danach kamen. Also Wanted mit James McAvoy und Angelina Jolie, dem Ben-Hur-Remake, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Das sind jetzt alle nicht so die Filme, die ihn empfehlen würden als besonders tollen Regisseur, den man sich angucken muss. Aber Wächter der Nacht hat mich damals sehr, sehr stark beeindruckt und geprägt. Ich habe nämlich da im Kino immer den Trailer für gesehen, der super gruselig war. Da zog sich jemand irgendwie so ein Schwert aus dem Rücken hinten raus und das hat mir ewig nachgehängt. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mir den angucken gehen, um dieses Trauma zu überwinden. Und es ist ein wirklich sehr, sehr düster, dreckiger Fantasy-Streifen mit ganz viel Action und der Schlacht zwischen Mächten des Tages und der Nacht. Gut und Böse verschwimmt dann da auch so ein bisschen. Es gibt Vampire und Gestaltwandler und ja, im Moskau der Gegenwart tummeln die sich da. Der hat mich danach dann auch dazu inspiriert, die Buchvorlagen zu lesen von Sergei Lukjanenkov. Da gibt's da Wächter der Nacht, Wächter des Tages, Wächter des Zwielichts, die auch alle super sind, aber ganz anders als die Filme. Also ihr braucht da kein irgendwie Buchvorwissen, um euch den Film anzugucken. Und ich bin mal gespannt, ich habe den tatsächlich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, ob der immer noch so gut ist wie in meinem Kopf. Das werde ich dann nachprüfen können, jetzt endlich mal wieder. Aber wenn ihr mal ein bisschen eine andere Fantasy-Vision braucht, die richtig so ein bisschen abgeranzt daherkommt und dadurch dann fasziniert, dann schaut euch Wächter der Nacht an. Hast du den gesehen, Andrea?
Ja, ich habe den auch im Kino gesehen damals und mir ging es genau wie dir. Ich habe davor auch immer den Trailer gesehen und dachte, krass, den muss ich gucken. Und ich weiß nicht, wie alt waren wir denn da, als der rauskam? Das war noch zur Schulzeit, ne?
Ja, ich habe mal nachgerechnet, als wir im selben Jahr geboren, da müssen wir so 14, 15 gewesen sein, glaube ich. Und das ist natürlich, da ist man dann sehr beeindruckt von was auch immer, so ein Schnipsel, den man nur mal sieht und dann der dann ewig im Kopf hängen bleibt auch.
Ja, total. Also ich vermute mal, dass ich eher 15 war. Ich glaube, mit 14 hätte ich mir das noch nicht im Kino angeguckt. Eher 15, 16 vielleicht, irgend sowas auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ich habe den auch seitdem nicht mehr.
Wahrscheinlich war der auch ab 16, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass da als 15-Jähriger jemand reingelassen wurde.
Wahrscheinlich waren wir, sind wir gerade 16 geworden und dann sofort ins Kino gehuscht. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, seitdem nicht mehr. Aber als ich gesehen habe, dass du den heute nennst, habe ich auch richtig Lust bekommen, den wieder zu gucken. Ich habe den auch absolut positiv und beeindruckend abgespeichert.
Machen wir Groupwatch,
Andrea. Damals, als ich 16 war. Ja, total. Genau, Wächter der Nacht. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Dann mache ich jetzt mit der Serie weiter, weil ich habe danach nur noch Filme zu empfehlen. Daran merkt man auf jeden Fall auch, dass weit mehr Filme als Serien bei Disney Plus landen gerade. Und zwar eine Serie, die ihr vermutlich alle kennt. Und trotzdem möchte ich sie euch nochmal ans Herz legen, weil es eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Und zwar Desperate Housewives. Ihr werdet euch jetzt denken, so wie Esther?
Waren meine Gedanken hörbar? Dann bitte überzeuge mich davon.
Genau, von Esther weiß ich nämlich, dass sie da nie in die Serie wirklich reingefunden hat. Es liegt bei mir vermutlich daran, dass Desperate Housewives für mich neben Lost die erste Serie war, wo ich das ganz, ganz große Mitfiebern mit Figuren entdeckt habe, beziehungsweise das Mitfiebern mit Figuren und das emotionale Involviertsein in Figuren, in reale, also nicht reale Figuren, aber keine Animationsserien, sondern Live-Action-Figuren, Realfilm, Realserienfiguren geweckt wurden. Und im Nachhinein finde ich es auch recht stimmig, weil ich eigentlich alle Serien von Mark Cherry ganz toll fand. Er hat zuletzt Why Women Kill gemacht. Das ist auch eine großartige Serie, wo ihr euch die erste Staffel angucken solltet. Mark Cherry macht Serien für ein queeres Publikum ohne wirklich viel queere Storylines, habe ich manchmal das Gefühl tatsächlich. In Desperate Housewives, ihr wisst es wahrscheinlich alle, geht es um die Wisteria Lane, wo verschiedene Familien bzw. alleinerziehende Mütter, Eltern ohne Kinder wohnen. Und es geht um 5 Frauen, die ihren Alltag bestreiten müssen in den verschiedensten Rollen. Es gibt Terry Hatcher, die aus Lois and Clark damals bekannt war, spielt eine alleinerziehende Mutter. Dann gibt's die Familienmutter von, ich glaube, 5 Kindern oder so, gespielt von Felicity Huffman, die absolut umwerfend ist. Dann gibt's das kinderlose Promi-Ehepaar, wo Eva Longoria die Frau spielt und noch weitere. Und es ist eine ganz, ganz spannende Mischung aus Thriller, Drama und Comedy. Also es hat eine sehr, sehr zackige, unterhaltsame Erzählweise. Gleichzeitig liegt dem ganzen Narrativ aber ein Geheimnis zugrunde, weil sich eine der Nachbarinnen zu Beginn umbringt und die Frauen nach und nach rausfinden müssen, warum hat sie sich umgebracht, was ist passiert, warum hat sie sich erschossen. Und das zieht sich halt dann auch durch die ganze Serie. Es werden immer neue Geheimnisse und neue Thriller-Elemente ausgepackt. Und ich war einfach irgendwann so involviert in das Leben dieser Frauen, dass ich das bis zum Ende durchgebinged habe und dann auch alles nochmal geguckt habe tatsächlich. Das, was ich wirklich selten mache. Und jetzt, wo es bei Disney Plus ist, ich habe die Serie wahrscheinlich seit 10 Jahren nicht mehr geguckt, werde ich auf jeden Fall wieder reinschauen und habe richtig, richtig Lust drauf. Esther, hattest du es mal versucht, eigentlich reinzugucken, oder fandest du es immer nicht spannend genug dafür?
Ich habe vor Jahren, glaube ich, mal die erste und zweite Folge geguckt und irgendwie ist es dann mal in meinem Kopf hängen geblieben, als es ist mir zu soapig oder zu glatt irgendwie. Was machen diese Vorstadtfrauen da? Interessiert mich. Konnte mich nicht, zumindest nicht gleich am Anfang irgendwie für die Charaktere so erwärmen, dass ich dachte, denen will ich folgen. Und dann habe ich es tatsächlich auch einfach zu den Akten gelegt und gesagt, das ist keine Serie, die ich brauche. Aber vielleicht hätte sich das jetzt in der Zwischenzeit verändert. Wer weiß, der Geschmack, der ändert sich ja auch.
Ja, ich finde, Desperate Housewives ist auch einfach so unglaublich watchable. Also einfach, man kann das so einfach weggucken. Es ist spannend, es ist witzig und es sind halt auch einfach so fantastische Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Ich denke da zum Beispiel an Kyle MacLachlan, der eine relativ große Rolle hat, nicht von Anfang an, aber dann ein bisschen später. Und man sieht so wenige Serien, wo es wirklich um Frauenfreundschaften, um Frauenbeziehungen und um Frauensolidarität geht. Und auch wenn Desperate Housewives natürlich ganz viel mit Intrigen und Verrat und was weiß ich was da in der Vorstadt halt einfach so passiert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Auch wenn es ganz viel darum geht, ist einfach eine Serie, die halt 4 bis teilweise 7 Frauen, glaube ich, als Hauptdarstellerinnen hat, ist immer noch selten. Gerade wenn es halt so ein bisschen in die Genre-Richtung geht mit Thriller-Elementen. Finde ich einfach großartig. Also es war ja auch so ein bisschen der Vorläufer von Pretty Little Liars, das ich dann tatsächlich nicht geguckt habe. Genau, also Desperate Housewives, ich kann es euch ans Herz legen. Gebt dem Ganzen nochmal eine Chance, wenn es euch bisher nicht interessiert hat, oder entdeckt es nochmal neu wie ich. So, Esther, was hast du noch mitgebracht?
Dann springe ich jetzt von ganz vielen Frauen zu ganz vielen Männern, die alle im Knast sitzen. Ich habe mir Prison Break rausgeguckt, die jetzt auch dazu gekommen ist. Und oh, ich habe Prison Break geliebt, als es lief. Vor allem die ersten 2 Staffeln, finde ich, sollte jeder gesehen haben. Also es kam 2005 und dann den sukzessive Jahren sind doch immer eine ganze Anzahl von Episoden pro Staffel. Und im Prinzip geht's um die Schofield-Brüder, Michael und Link. Und in der ersten Staffel ist Link im Gefängnis und wurde des Mordes verurteilt und soll wahrscheinlich auf dem elektrischen Stuhl landen. Und deswegen lässt sich Michael festnehmen, um in sein Gefängnis zu kommen. Die sind am Nachnamen nämlich nicht unbedingt als Brüder zu erkennen. Und versucht, den dann da auszubrechen. Und weil er da nichts mitnehmen kann, tätowiert er sich seinen Masterplan auf den Oberkörper und was sich dann entfaltet, ist einfach großartig. Also ich liebe ja generell so Heist-Sachen, also Ein- und Ausbruch und sowas alles. Und das jetzt in so einem begrenzten Raum wie dem Gefängnis zu haben, wo natürlich sehr unterschiedliche Figuren rumlaufen, von mit netten Mitgefangenen, der in seiner Zelle sitzt, bis zum absolut hassenswerten Schmierfinger, weiß ich nicht was, Robert Nepper, da kriege ich schon eine Gänsehaut, bis zur Krankenschwester, in die er sich dann verliebt, gespielt von Sarah Wayne Callis, die man aus den Walking Dead Staffeln als Ricks Frau kennt. Also super Cast und eine richtig tolle Erzählung, gerade in den ersten zwei Staffeln, wo die zweite dann nochmal ganz anders ist. Da verrate ich aber jetzt nicht, wie anders, weil sonst weiß man, wie es weitergeht. Also kann ich vielen ans Herz legen, ist eine tolle Serie. Ja. Und die wurde ja vor 3-4 Jahren mal eine neue Staffel noch dazu produziert, die aber nicht so doll war und jetzt auch erstmal noch nicht bei Disney Plus da ist. Aber genau, erste, zweite Staffel, guckt's euch an. Du kennst es nicht, oder, Andrea? Habe ich das richtig im Kopf, dass du das nicht gesehen hast?
Ich habe tatsächlich vor ungefähr 2 Jahren damit angefangen und habe ungefähr 2/3 oder nee, ungefähr die Hälfte der ersten Staffel geguckt. Es hat mich, ich fand's ziemlich cool. Ich bin einfach riesen Fan von dem Hauptdarsteller. Wie heißt der nochmal schnell?
Wentworth Miller.
Ja, Wentworth Miller, danke, nachdem ich viele Staffeln The Flash und Lessons of Tomorrow geguckt habe, wo er als, mir entfallen gerade alle Namen, wo er auf jeden Fall als ganz großartiger Bösewicht, / Verbündeter mit dabei war.
Und da ist auch so witzig, dass die Leute dieses Arrowverse gucken, jetzt Wentworth Miller und Dominic Purcell als da, als Duo oder als Gespann kennen, aber die waren ja viel eher schon als Prison Break, die Brüder, die sie da gespielt haben.
Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich damals nicht weitergeguckt habe. Ich fand es nämlich ziemlich cool. Ich glaube, da war einfach gerade wirklich Überangebot zu der Zeit. Habe auf jeden Fall Lust, zumindest die erste Staffel jetzt nochmal zu Ende zu gucken, vor allem, wenn ich dich da so schwärmen höre drüber. Und genau, ich habe jetzt noch insgesamt 3 Filme, einen einzelnen und 2 als Doppelpack. Ich fange mal mit dem einzelnen an. Und halt mich auch kurz, weil viele von euch den vermutlich kennen. Und zwar geht's um Logan Wolverine. Ich glaube im Original nur Logan.
Nein, im Deutschen heißt der Logan /The Wolverine. Um den Deutschen auch klar zu machen, da geht's übrigens um den X-Men-Charakter, wenn ihr mit Logan nichts anfangen könnt.
Genau, das ist nämlich die zu großen Teilen die Old Man Logan Storyline aus den Comics. Es geht um ein gealterten Wolverine und egal wie viel ihr mit Superheldinnen, Superhelden, egal wie viel ihr mit den X-Men anfangen könnt, wenn euch die gar nicht so sehr interessieren, Logan ist einfach ein wahnsinnig cooler Film. Es geht, ihr müsst euch das so vorstellen, es geht um einen gealterten, müden Mann mit Superkräften, der aber auch eigentlich überhaupt keinen Bock mehr darauf hat, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ich spiele in einer sehr
postapokalyptischen kargen Welt, fast schon.
Genau, ich spiele in einer sehr kargen postapokalyptischen Welt in der nahen mittelfernen Zukunft, wo selbst so automatisierte Lastwägen über die Autobahnen flitzen. Und es wird immer so ein bisschen angedeutet, dass wir uns hier in der Zukunft befinden, aber es ist für den Film an sich nicht so wichtig. Und ihr müsst auch kein Vorwissen mitbringen für X-Men oder für den ganzen Superhelden-Krams. Ist für den Film alles nicht wichtig. Und es geht einfach nur darum, dass ein älterer Mann trifft auf ein junges Mädchen und die müssen gemeinsam einen Roadtrip beschreiten. Und das Mädel wird gespielt von Daphne Keane, die wirklich eine Entdeckung des Jahrzehnts war oder ist, als Logan rauskam. Ganz, ganz großartig.
Jetzt ist sie in His Dark Materials zu sehen.
Genau, jetzt spielt sie die Hauptrolle in His Dark Materials, der HBO-Fantasy-Serie, die es bei Sky gibt, glaube ich, bei uns, wenn ihr da schon mal reingeguckt habt. Es ist wirklich ein herzergreifender, trauriger, imposanter, gleichzeitig aber auch sehr ruhig erzählter ja, Action-Western-Drama.
Kriegst du noch ein Genre reingepresst? FSK 18 hast du noch nicht erwähnt.
Genau, ist es wirklich FSK 18? Ich dachte, es ist FSK 16.
Echt? Ich hätte ihn jetzt 18 eingeordnet, weil ich noch weiß, wie ich im Kino saß. Und da ging das dann gleich richtig los am Anfang mit Krallen und spritzendem Blut. Und ja, aber müssten wir ja nochmal nachprüfen.
Stimmt. Kann auch FSK 18 sein. Tut mir jetzt leid an alle 16-Jährigen, die sich dachten, oh ja, den gucke ich mir heute Abend an. Er ist auf jeden Fall wahnsinnig blutig, genau, also hält sich da überhaupt nicht hinterm Berg. Was aber hängen geblieben ist bei mir, sind die emotionalen und traurigen Momente des Films. Genau, Logan kann ich euch absolut ans Herz legen. Esther, was ist dein letzter Tipp, den du mitgebracht hast?
Als letzter Tipp, und Logan kann ich natürlich auch sehr unterschreiben, ist, natürlich habe ich Buffy mitgebracht. Was soll ich drum rumreden?
Natürlich.
Ich habe es ja im letzten Podcast immer mal schon fallen lassen, dass ich das letzte Jahr endlich mal Buffy nachgeholt habe. Und am 31. Dezember hatte ich es dann zu Ende geguckt. 7 Staffeln gibt's, die von 97 anfingen. Und wer das gar nicht kennt, aus irgendwelchen Gründen, es geht um eine junge Frau, der es vorherbestimmt ist, ein Slayer zu sein, also eine Auserwählte, die Vampire und Dämonen bekämpft, in ihrer neuen Stadt Sunnydale an die Schule geht, Freunde findet, sich dem Bösen stellt. Man muss eigentlich gar nicht so viel zur Handlung erzählen, weil das entfaltet sich dann einfach und es hat mich einfach so völlig weggepustet, diese Serie, muss ich einfach mal so sagen. Also die erste Staffel war so okay, da saß ich noch da und dachte, wieso sind jetzt alle so gehypt darauf? Und dann kam die zweite und das Emotionslevel kochte hoch und spätestens ab der 4., 5. Staffel habe ich dann eigentlich gar nicht mehr aufhören wollen und ja, es ist einfach toll. Lasst euch da reinziehen in die Welt von Buffy. Und was mich besonders freut, ist, dass jetzt bei Disney Plus auch der Buffy-Film da ist. Buffy, der Vampirkiller ist der, komischerweise, obwohl es eine Frau ist. Und den habe ich nie gesehen und an den kam man bisher auch nicht ran, weil er nirgendwo im Stream ist und weil der auch zugegebenermaßen sehr schlecht sein soll. Aber mein Vollständigkeitsherz hat immer gesagt, guck dir diesen Film an. Die Serie fängt ja relativ abrupt, sage ich mal, an, dass sie da schon alle ihre Kräfte hat und alles. Und der Film erzählt, glaube ich, wie eine junge Frau zu ihren Kräften kommt. Ganz andere Darsteller und alles, aber trotzdem, ja, weiß ich schon, was ich heute Abend mache.
Großartig, ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Buffy ist auch eine der wenigen Serien, die ich mindestens zweimal zur Gänze durchgeguckt habe. Und ich liebe sie abgöttisch. Umso trauriger ist es natürlich, dass jetzt gerade sehr viel Trubel und Kontroverse um Joss Whedon ist, weil viele Anschuldigungen gegenüber ihm, beziehungsweise vor allem Anschuldigungen von Charisma Carpenter, die ja eine der Hauptrollen spielt in Buffy, gegenüber Joss Whedon kam und er eine sehr fragwürdige, sehr problematische Person zu sein scheint. Aber nichtsdestotrotz ist Buffy ja auch ein Gemeinschaftswerk und Buffy bedeutet mir auch einfach so unglaublich viel. Ich könnte die Serie einfach auch gar nicht loslassen.
Wir geben das nicht her.
Nee, mein Buffy-Fandom gebe ich nicht her. Da kann Joss Whedon machen, was er will.
Genau, ist im Prinzip ja so ein bisschen wie letztens in einem Harry Potter Podcast, dass wir gesagt haben, wenn man J.K. Rowling jetzt mit Vorsicht genießen und gucken sollte, was sie so von sich gibt, heißt das natürlich nicht, dass man nicht anfangen muss, Harry Potter zu hassen, aber genau, einfach das immer mitdenken. Und Firefly ist natürlich auch von Joss Whedon, da haben wir jetzt gleich 2 Joss Whedon-Tipps bei uns drinne. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wunderbar, dass Buffy jetzt da ist bei Star, bei Disney Plus. Und ich find's witzig, dass wir auch immer mal wieder Zuschriften kriegen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, oh, mach doch mal einen Buffy-Podcast. Wir haben uns das auch schon lange auf die Fahne geschrieben, wir müssen nur noch auskämpfen, wer da rein darf.
Genau, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ich glaube, Buffy ist eine der beliebtesten Serien bei uns in der Redaktion. Also mir fallen da sofort 5 Leute ein, die sich wahrscheinlich die Köpfe einschlagen, um deinem Podcast mit dabei zu sein. Genau, aber jetzt haben wir schon mal abgehakt, dass wir es lobend erwähnen als eine Serie, die man sofort gucken sollte, wenn man Star bei Disney Plus anmacht und reinschaut. Genau, und dann schließe ich diese Lobeshymne an verschiedene Highlights bei Disney Plus ab mit einem Indie-Sci-Fi-Doppelpack. Und ich weiß, einen der beiden Filme, nämlich I, Origins, wollte Esther auch bei sich in ihre Highlights packen. Und ich habe ihn dann einfach weggeschnappt und meinte, haha, ich mache da einen Doppelpack draus mit dem anderen Film
desselben
Regisseurs, der auch hervorragend ist, nämlich Another Earth. Also das sind zwei kleiner budgetierte, aber unfassbar großartige und sehr emotionale Science-Fiction-Filme. Genau, Titel, wie gesagt, Another Earth und I, Origins. Und die sind beide von dem Regisseur von dem US-amerikanischen Regisseur Mark Cahill, wobei er bei I Origins alleine, glaube ich, geschrieben und Regie geführt hat. Bei Another Earth hat seine Lebenspartnerin, wenn ich das richtig gelesen habe, die grandiose Britt Marling mitgeschrieben und Co-Regie geführt, die ihr mit Sicherheit aus der Netflix-Serie The OA kennt. Da hat sie nämlich ihre ganz eigene Sci-Fi-Serie kreiert und ist damit zu Netflix gegangen. Also falls ihr The OA kennt und mögt, dann weiß ich gar nicht, was euch bisher davon zurückgehalten hat, Another Earth und I Origins zu gucken. Wenn ihr OA nicht kennt, auch egal. Die Filme sind auch definitiv was, wenn ihr mit Sci-Fi gar nicht so viel anfangen könnt. Es sind nämlich wirklich schöne, emotionale Erzählungen über das Leben. Und ich möchte auch gar nicht zu viel über den Inhalt verraten, vielleicht nur kurz ein paar Worte. Esther, möchtest du ganz kurz I Origins umreißen?
Das ist schwer. Ich würde nämlich auch gesagt, man darf nicht so viel verraten, aber es geht im Prinzip um ein paar Molekularbiologen, die eine große Entdeckung machen, die Welt verändern könnte. Und das Schöne an sowohl I Origin als auch Another Earth ist ja, dass dieses so ein bisschen für mich so ein Slow-Burner, also sich so ein ganz langsam entfaltendes Konzept ist, was sich da aufmacht. Also man muss ja jetzt keine großen Weltraumschlachten erwarten, sondern es ist so Sci-Fi ganz pointiert und irgendwie im Kleinen aufgemacht, und das macht es besonders schön, dass das auch so ruhig vonstatten gehen kann. Und deshalb verbinde ich das auch witzigerweise immer mit Britt Marlin, der Darstellerin. Wenn die einen Sci-Fi-Film macht, denke ich, oh, ist das wieder was in die Richtung, muss ich gleich mal reingucken.
Genau, was ich vergessen habe zu sagen, Britt Marlin spielt ja auch mit in beiden Filmen. Mhm. In I Origins eine kleinere Rolle, da spielt sie die Frau, beziehungsweise die spätere Frau des Hauptdarstellers, gespielt von Michael Pitt. Übrigens bei I Origins, für alle Walking Dead Fans, ist auch Steven Yeun dabei in der Nebenrolle. Das war das erste Mal, dass ich Steven Yeun gesehen hatte, glaube ich, als I Origins rauskam.
Glenn!
Genau, den ihr natürlich als den großartigen Glenn aus The Walking Dead kennt, absoluter Fanliebling von bestimmt allen. Ich unterstelle euch das jetzt mal. Genau, und in Another Earth spielt sie tatsächlich auch die Hauptrolle, Britt Marlin. Das ist ebenfalls, Another Earth ist einer dieser Filme, der mich emotional so sehr mitgenommen hat, wie kaum ein anderer tatsächlich, mit einer Geschichte, die sich ganz langsam und sehr, ja, schwermütig, möchte man sagen, entfaltet. Also es sind beides melancholische Filme, die aber durch eine extrem spannende Geschichte auch total fesseln. Also die Gedankenspiele, die da vollzogen werden in den Filmen, sind doch einfach sehr clever, wie sich das alles entfaltet. In Another Earth spielt sie eben eine junge Frau in einer Welt, wo plötzlich eine zweite Erde am Himmel erscheint. Also ihr müsst euch das vorstellen, von einem auf einen anderen Tag gucken die Leute in den Himmel und plötzlich ist da eine zweite Erde. Sie ist schon ein Stück weg, aber zum Beispiel, glaube ich, weiß gar nicht, ungefähr so weit weg wie der Mond. Ich weiß gerade nicht, aber man könnte problemlos, genau, man könnte problemlos hinfliegen und mal Hallo sagen. Und genau, sie hat eine schwere Vergangenheit und das vermischt sich dann alles mit dem Schicksal von einem Mann. Genau. Mehr verrate ich jetzt gar nicht, weil auch hier ist es besser, umso weniger man weiß und umso mehr man sich dann unvoreingenommen reinziehen lässt. Also Another Earth und I Origins von Mark Cahill und Britt Marling, Sci-Fi-Doppelpack, die könnt ihr auch hintereinander gucken, wenn ihr das emotional aushaltet. Genau, also das waren unsere 10 großen Highlights plus natürlich ganz wichtig Love, Victor, den wir schon als Original reingeschmuggelt haben. Esther, was würdest du jetzt als Fazit zum Abschluss sagen? Wie findest du die neue Themenwelt Star?
Sie macht mich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig und ich weiß schon, wo ich die nächste Woche verbringen werde. Also einfach schön, dass jetzt so ein volles Programm wieder da ist, was es zu erforschen gibt, nachdem man sich jetzt schon irgendwie an das Alte so ein bisschen gewöhnt hatte. Und ja, da freue ich mich einfach drauf, mich da reinzustürzen und Altes und Neues zu entdecken.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin da so ein ganz kleinen Ticken, also nicht kritischer, vielleicht pessimistischer als du. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt wieder, genauso wie beim Start von Disney Plus, ein Riesenkatalog uns vor die Nase gesetzt wird. Mhm. Und wir gehen da mit viel Nostalgie und Liebe an diese Sachen ran und gucken holen ganz viel nach. Und dann ist es in ein paar Monaten wieder erschöpft. Und wir sitzen wieder so ein bisschen auf dem Trockenen.
Mal gucken, was Disney bis dann einkauft.
Genau, mal gucken, was Disney noch so hervorkramt. Sie werden natürlich weiterhin eifrig produzieren, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Und das Gute ist ja dran, dass es abgesehen, unabhängig von Star, viele Originals gibt, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, genau. Wir hatten da auch ganz, ganz viele Podcasts in letzter Zeit, beziehungsweise die letzten eineinhalb Jahre über zu Disney Plus. Da werde ich euch gleich noch ein paar aufzählen, die ihr unbedingt hören könnt, wenn ihr mit dieser Folge durch seid.
Ich glaube,
genau, also Star.
Ich glaube übrigens nur, dass es längst noch nicht alles ist. Also klar, hört sich das jetzt unglaublich viel an, 336 Filme und Serien. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel auf so Sachen wie Wächter der Nacht guckt, dann frage ich mich, wo ist denn Wächter des Tages? Da gibt's doch noch eine Fortsetzung zu. Ich glaube, da wird dann noch was hinterhergeschossen werden jetzt nach und nach, dass sie sich dann doch noch ein bisschen was aufgehoben haben, was immer noch kommen kann, um Neuheit oder zumindest Neues im Katalog zu bieten.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und ich bin auch extrem gespannt auf die ganzen Marvel-Eigenproduktionen, die da jetzt nach und nach noch kommen sollen. Falcon and Winter Soldier, wie gesagt, startet dann im März. WandaVision ist ja auch ganz, ganz toll. Da hatten wir auch letzte Woche oder vor zwei Wochen einen Podcast dazu. Dann würde ich unseren Star-Teil abschließen und sage ein riesiges Dankeschön an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer da draußen. Ohne euch wäre Streamgestöber natürlich nicht möglich und wir finden das ganz, ganz grandios, dass ihr zu Tausenden unseren Podcast hört und unsere und eure Watchlist von uns ins Endlose erweitern lässt. Und wir bringen natürlich immer euer Feedback mit in den Podcast, weil euer Feedback super wichtig ist und wir uns da auch sehr drüber freuen. Esther, ich glaube, du hast was mitgebracht.
Ja, wir haben eine Zuschrift bekommen von, ich glaube, Fludewitsch wird's ausgesprochen. Und da wird geschrieben, schön, dass es euch gibt. Ein großes Lob an alle Beteiligten. Tatsächlich bin ich erst vor Weihnachten auf euch gestoßen und habe inzwischen fast alle Podcasts nachgeholt. Ich bewundere, wie ihr mit einem solchen Enthusiasmus und guter Laune jedes Mal an den Podcast rangeht. Für euer exzellentes Wissen einen dicken Daumen hoch. An Andrea und alle anderen der Crew, macht weiter so. Wenn ein neuer Podcast rauskommt, werde ich erstmal mit Thanos Worten kommentieren. Das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Also ich glaube, wir wurden noch nie auf so nette Weise mit Thanos verglichen. Oder in Zusammenhang gebracht. Vielen, vielen Dank, Fludewitsch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich natürlich über mein Name-Dropping, meine Namensnennung sehr gefreut, ja. Großer Dank geht natürlich auch eben, wie Fludewitsch schon sagt, an alle, die hier bei Streamgestöber mitmachen. Ich habe auch noch zwei Sachen mitgebracht. Einmal bei Podcast Addict hat Artorius Castus 5 von 5 Sternen gegeben und geschrieben, höre euch gerne zu, fundiert, kurzweilig, unterhaltsam.
Kurz und knackig.
So. Genau wie dieser Kommentar fundiert, kurzweilig und unterhaltsam, so lobe ich mir unser Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Und über eine E-Mail habe ich mich auch besonders gefreut von der Lisa. Sie hat uns ganz großes Lob für den Podcast ausgesprochen. Und sie hat geschrieben, dass sie eine Augen-OP hatte letzte Woche und deshalb hauptsächlich ihre Tage mit geschlossenen Augen verbracht hat. Und was eignet sich da besser als ein Podcast, der 1000 Streaming-Tipps gibt, wenn man dann wieder gut sehen kann? Sie hat geschrieben, die Zeit ist super schnell vergangen mit Streamgestöber und es war unglaublich unterhaltsam. Und sie hat gefragt, ob wir mal eine Folge über Guilty Pleasure-Serien machen können. Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr gute Idee. Da können wir dann über unsere peinlichsten Streaming-Vorlieben reden.
Finden wir vielleicht gegenseitig noch was raus, was die anderen noch nie verraten haben.
Ja, ich glaube, das könnte wirklich sehr, sehr unterhaltsam sein. Ja, vielen, vielen Dank für euer Feedback. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet uns sehr, sehr gerne überall dort, wo man uns bewerten kann. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Podcast Addict. Ihr könnt dort auch Kommentare schreiben. Ihr könnt eine Sternebewertung abgeben. Und abonnieren könnt ihr uns natürlich auch bei Spotify und allen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Und womit ihr uns tatsächlich am meisten weiterhelft, ist, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr gerne Streamgestöber hört und euch denkt, ach Mensch, das wäre ja eigentlich cool, mal mit meinen Freundinnen und Freunden über die Streaming-Tipps zu reden, die ich im Streamgestöber immer höre, dann empfehlt uns einfach weiter und wir versprechen euch auch, alle anderen zu überzeugen, zu gucken, was ihr guckt. Für ein besseres Miteinander. Dafür sind wir da. Genau, ganz uneigennützig. Ja, und schreibt uns euer Feedback jederzeit gerne an podcast@moviepilot.de. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Folgen mit, ein paar Streamgestöber-Folgen, die euch interessieren können, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, wo es auch um Disney Plus geht. Und zwar haben wir da Folge 31. Da haben wir den großen Simpsons Guide gemacht, Folge 45, ganz wichtig, eine Serie, über die wir tatsächlich jetzt gar nicht geredet haben, weil wir schon einen ganzen eigenen Podcast darüber gemacht haben, und zwar Lost, die natürlich auch jetzt zu Disney Plus kommt, warum die Serie auch nach 10 Jahren einzigartig ist. Also ganz, 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 ganz viel Herzen gehen nochmal an Lost raus, falls ihr euch wundert, warum haben sie darüber noch gar nicht geredet. Wir haben da einen ganzen eigenen Podcast gemacht, hört den am besten und bekommt Lust, die Serie nochmal zu gucken. Dann haben wir Folge 68, da reden wir über Sons of Anarchy, beziehungsweise Eve und Max reden über Sons of Anarchy, auch eine sehr große, sehr gut besprochene Serie, die jetzt bei Disney Plus zu sehen ist. Folge 82 reden wir über How I Met Your Mother, die auch zu Disney Plus gekommen ist gerade. Und wenn ihr euch Sachen anhören wollt, wo es nicht um Star-Serien geht, sondern um andere Sachen, die ihr vielleicht schon länger mal bei Disney Plus geguckt habt, Folge 112 reden wir über die 2. Staffel Mandalorian und Folge 115 gucken wir auf alle 17 neuen Marvel-Serien, die nach WandaVision zu Disney Plus kommen. Genau, Folge 115, da kriegt ihr den großen Überblick, von dem ich vorhin gesprochen habe. Esther, sag mal, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
Oh, was glaubst du denn? mich gibt's natürlich zu finden bei Moviepilot. Da schreibe ich als Esther Stroh oder Straw Star und manchmal poste ich Sachen bei Instagram und Twitter, wenn mir gerade danach ist. Dann gibt's mich da auch zu finden als Straw-Star. Hat nichts mit Disney Star zu tun.
Ja, zum Beispiel gibt's bei Esther bei Instagram dann so Sachen wie ein Baby-Yoda-Schneemann zu sehen, der dann auch auf sehr großen Instagram-Kanälen landet, weil ihn alle fotografieren und teilen. Nur mal so als Hinweis, falls ihr euch dieses kleine Meisterwerk aus Schnee und Eis angucken wollt, auf Esthers Instagram-Kanal, genau, Straw Star. Mich findet ihr unter meinem Namen, Andrea Wöger, bei Instagram und Twitter, und bei Moviepilot findet ihr mich unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Da schreibe ich gerade sehr viel über The Blacklist. Leider nicht bei Disney Plus, aber bei Amazon und Netflix, glaube ich. Genau. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart heute bei unserer Diskussion über die neue Themenwelt von Disney Plus Star, 336 Filme und Serien. Ich finde, Esther, wir haben das ganz gut hinbekommen, die große Fülle runterzubrechen. Was meinst du?
Ja, mal gucken, ob wir Zuschriften kriegen, dass unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern der Kopf schwirrt. Aber ich glaube, wir haben da ganz schön viel rausgefeuert, dass ihr jetzt erstmal viele Ideen habt, was ihr gucken könnt.
Genau, gebt uns mal Bescheid, schickt uns mal eine E-Mail und gebt uns Bescheid, wie viele Titel heute durch diesen Podcast auf eurer Watchlist gelandet sind. Das würde mich sehr interessieren. Oder kanntet ihr schon alles, über das wir heute geredet haben? Das kann natürlich auch sein, weil bis auf die Originals gibt's die Sachen ja teilweise schon länger. Genau, dann sage ich danke, danke, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, ihr Lieben, bleibt zu Hause. Ihr habt ja viel zu tun auf eurer Couch vom Fernseher und streamt was Schönes. Tschüss.
Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.